Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Mein Name ist immer noch Lenny Willowood und ihr könnt an dieser Sendung partizipieren, die von Radio 10555 ausgestrahlt wird, indem ihr mir auf Twitter oder Facebook schreibt. Das war ein Störgeräusch, weil ich doof bin. Nichtsdestotrotz reden wir heute über ein Thema, über das ich schon immer mal reden wollte und mich immer mal schon auslassen wollte, mich dazu irgendwie artikulieren, denn ich habe mich nicht vorbereitet, sondern mir dem Titel des Ganzen einfach ein bisschen den Geist verinnerlicht und wir reden über natürlich Improvisationen. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich Impro-Schauspieler, ich bin gelernter Schauspieler, ich habe vor sehr langer Zeit mal eine Synchronsprecher-Ausbildung wahrgenommen und hauptsächlich, weil man das als Ausbildung machen kann und dementsprechend nicht ein Studium wie beim normalen Schauspiel macht, aber man kriegt auch ein normales schauspielerisches Setting an Ausbildungsberufen sozusagen mitgegeben. Man lernt Schauspiel. Und dementsprechend dachte ich mir, geil, das kann man auch noch nebenbei machen und habe das nebenbei gemacht. Vor einigen Jahren habe ich mir dann gedacht, man könnte ja auch anfangen, Improvisationstheater zu machen. Beziehungsweise wurde ich davon überrannt und habe mich dementsprechend mit der Situation irgendwann einfach auseinandergesetzt und bin dann voll drauf eingestiegen und dann war es um mich geschehen. Und ich habe Improvisationstheater gemacht. Das hat ganz viel mit mir gemacht und darüber werden wir heute reden, aber auch was es für Formen von Impro-Theater gibt, was das mit euch machen kann, wie Improvisation in jeglicher Form im Leben stattfindet und wie wichtig es sein kann. Doch erstmal vorab, was ist erstmal Improvisation? Improvisation bedeutet erstmal nichts anderes, als dass man nicht weiß, was gleich passieren wird, aber sich auf die Situation einlässt. Das bedeutet, man improvisiert, nämlich als Folge. Eine Improvisation kann auch sein, wenn man nichts tut, wenn man einfach nur dasteht und eine Situation betrachtet. Man nimmt ja schon an ihr teil. Man kann sich der gar nicht entziehen, man kann gar nicht wegrennen, man kann gar nicht nicht existieren. Pure das Dasein ist schon Improvisation. Improvisation hat mit mir viel gemacht. Ich werde euch die Ausgangslage schildern und irgendwann im Verlauf des Abends, mit der Stunde, die wir jetzt haben, werde ich euch dann mal daran teilhaben lassen, was aus mir geworden ist. Ich war mein ganzes Leben lang eigentlich wie eine Schildkröte in einem Panzer. Ich habe mich abgesondert nach außen und war ein sehr introvertierter Mensch, der nach außen hin eine Fassade aufgebaut hat, die er nach außen gestrahlt hat. Ich habe mir lange Sachen überlegt und lange geplant und habe dann immer wieder coole Sprüche rausgebracht, irgendwelche Sachen, die ich irgendwann mal rausgeschmissen habe und war der Besserwisser-Boy. In gewisser Weise bin ich das noch, ansonsten würde ich nicht mit euch reden, aber da war das Fake, jetzt ist es echt. Jetzt bin ich ein echter Klugscheißer. Und weil mir das, weil ich ein sehr einsames Kind war und sehr alleine und sehr verlassen von mir selbst und von anderen, habe ich mich mitunter nicht getraut, andere Menschen anzurufen, alleine schon, um überhaupt eine vielleicht Enttäuschung oder ähnliches nicht akzeptieren zu müssen, weil ich mich nicht auf neue Situationen einstellen wollte, weil ich so viel Angst davor hatte. Ich habe weder Menschen angerufen noch nach außen kommuniziert. Das musste meine Mutter für mich machen, sehr lange noch. So erbärmlich war ich und war an vielen Stellen überhaupt nicht lebensfähig, auch wenn ich mir das gar nicht hätte eingestanden. Ich habe natürlich immer in jeder Situation den starken Mann rausgekehrt und versucht, Gespräche auf Themen zu lenken, wo ich mich darauf vorbereitet hatte oder Vorkenntnisse hatte. Das heißt, in dem Fall, ich habe mich auf Sportarten irgendwie fokussiert und dann dementsprechend Inhalte immer wieder so gelenkt. Und immer so mit so einer kleinen Pointe habe ich dann quasi versucht, Sachen immer wieder in diese Richtung zu lenken. Ich war also durchweg ein scheiß Typ. Ob ich das jetzt nicht mehr bin, könnt ihr beurteilen. Mittlerweile komme ich mit mir klar und komme mit mir aus. Die Ausgangslage war recht schwierig. Und ich habe diese Fassade sehr lange aufrechterhalten, jetzt sehr lange aufrecht Bestand gehabt, bis man erwachsen wird und irgendwann für sich merkt, dass man Dinge ändern muss für sich. Manchmal sind das Weckruferlebnisse, in meinem Fall waren das viele. Ich hatte viele Schlüsselerlebnisse. Ich habe erst nach und nach man glaubt immer, man hat ein Erlebnis, eine Erkenntnis in irgendeiner Form, wenn etwas Krasses im Leben passiert. Aber dieses Erlebnis regt nun den Gedankengang an und das ist ein kleiner Tropfen, der im Endeffekt einen reißenden Fluss losreißen kann, irgendwann. Das entwickelt sich. Das ist erst ein Gedanke und nicht mehr, der sich nicht befreien kann und die Hoffnung ist leer. So, und daraus entsteht dann irgendwann Hoffnung, Kraft und Veränderung. Und dementsprechend braucht es manchmal, wie in meinem Fall, viele Erlebnisse, damit das erst passiert. In meinem Fall war das tatsächlich das Gefühl der Aufgabe durch meinen Vater, dem aber nicht so war, weil er hat mich, denke ich, einfach aus heutiger Reflexion nicht aufgegeben, dazu kommt, weil ich so ein Problemkind war und ein Problemerwachsener dann und so ein schlechter Erwachsener, weil ich mehr Belastung war als sonst was. Dazu kommt natürlich dann auch Faktoren wie die erste Liebe gefunden, dann den Panzer ein Stück weit aufgemacht, jemanden an sich rangelassen, verletzbar sein und dann auf einmal eine Frau erwischt, die mit den Gefühlen Ping-Pong spielt, dann mit dem besten Freund schläft und einen alleine mit nach neuen gemeinsamen Plänen in einer fremden Stadt rauslässt. Dann eine Nahtoderfahrung mit Reanimationsmaßnahmen und ohne Diagnose. Bis heute gab es nur einen einzigen, der da eine Diagnose gestellt hat und das war lange nach dem Verheilen der Erkrankung, die zu inneren Blutungen geführt hat. Es brauchte bei mir viele Erlebnisse, es brauchte keine Drogen, ich hatte Verdrängungsmechanismen, es brauchte nichts anderes als mich selbst, um mich vor mir selbst zu verdrängen, um mich selber gar nicht spüren zu können, um mich meiner Realität zu entziehen und meiner Verantwortung als Mensch. Ich habe früher aus Angst auch Verantwortung von mir weggeschoben. Das ist natürlich ein Zeichen von Unerwachsenheit, aber das habe ich auch als erwachsener Mann noch gemacht. Und diese Veränderung hat irgendwo stattgefunden und diese Veränderung hat innerlich stattgefunden, nach außen hin aber überhaupt nicht. Nach außen war ich immer noch derselbe Typ. Mein Vater hat sehr lange nicht verstanden, dass ich mich längst verändert hatte oder meine Familie generell hat lange nicht geglaubt oder wirklich verstanden, dass ich mich bereits verändert hatte. Rein innerlich. Äußerlich war ich immer noch derselbe Typ. Und das hat irgendwann durch Improvisationstheater im Endeffekt und durch Improvisation und durch den Gedanken, der dahinter steht, und da wollen wir heute ran, erst sozusagen die Möglichkeit ergeben, dass man auch als solches betrachtet wird. Wenn man nämlich sich verändert und die Menschen das nicht sehen und auch nicht akzeptieren und nicht glauben wollen, dann führt das dazu, dass die Person, die sich tatsächlich verändert, in ihrer Veränderung stagniert oder sogar in Löcher zurückfällt. Und das passiert sehr oft, sehr häufig und oftmals unbemerkt, sogar von den Menschen, die sich innerlich verändert haben. Das passiert auch. So, und in meinem Fall ich bin sehr selbstreferenziell, aber ich kann ansonsten diesen Vorgang nicht so gut reflektieren und erklären. Deswegen seht es mir nach in der Situation. Ich in Improvisation reingerutscht, weil mein bester Freund, dem ich mich als einziger so ein bisschen geöffnet hatte zu dem Zeitpunkt, weil er ähnlich am Arsch war wie ich von der Ausgangslage, er war, ich will nicht zu viel erzählen, aber er war auf jeden Fall, wenn wir uns in unserer Schulzeit das gehänselte Kind vorstellen, was am Rand stand und sich auch immer wieder Hoffnung gemacht hat, das war er und wir hatten sehr viele Überschneidungen in unserer Ausgangslage und aus diesem Ganzen ist eine tolle Freundschaft gewachsen, eine Verbindung, wie ich sie niemals replizieren könnte in ihrer Intensität mit irgendjemandem in einer freundschaftlichen Ebene. Ich habe noch nie eine Freundschaft so gehabt. Und das werde ich auch, glaube ich, nie auf diesem Level. Egal, wer mein Freund wird, so krass intim und intensiv wird es nicht. Beziehungen haben ein ganz anderes Verhältnis. Beziehungen können ähnlich intim werden, aber dann auf einer anderen Ebene. So. Aber nun gut. Ich war in dieser Ausgangslage und wusste nicht weiter und habe mich immer gefragt, wie kommt die Person, die meine ist, daraus, habe das auch nicht wirklich als Lösung betrachtet, aber mein guter Freund, ich nenne ihn mal David, hat dementsprechend sich die Möglichkeit gesehen, in einem kleinen besetzten Haus Jugendkultur sozusagen zu veranstalten. Und damals war da abends immer eine offene Mic Night sozusagen, eine Open Stage, wie man das auch so gerne nennt. Also quasi jeder kann hinkommen, machen, was er will. Und darüber hatte er herausgefunden, dass er quasi Texte schreiben kann, und ich habe ihn dazu genötigt, dass er damit auf Bühnen geht, was er sich vorher nicht getraut hat. Vorher hat er Texte über seine, wie man das so kennt, wenn man gepeinigt durchs Leben geht, verarbeitet man das, und viele fangen dann an, Texte zu schreiben, Musik zu machen. In seinem Fall waren es Texte. In meinem Fall auch. In meinem Fall habe ich das in diese Schale reingeschoben, in dieses Ich bin der Coolste, und dementsprechend bin ich in ein Rap-Schema gerutscht und eher in ein poetisches. Und ich habe ihn dann gezwungen, Rap zu machen, und gezwungen, auch mit seinen Texten, egal wie er sie macht, auf Bühnen zu gehen. Und dann hat er, als das gerade frisch aufkam und es noch Menschen gemacht haben, die versucht haben, sich Ausdruck zu verleihen primär und nicht primär Selbstdarsteller, die sich dann, wie ich mit Rap zu dem Zeitpunkt, vor sich selbst zu verstecken, zu Poetry Slams gegangen. Zu dieser Bühne. Und auf dieser Bühne haben wir irgendwann auch textlos versucht zu texten. Und das Ganze dann nicht nur als Poesie zu betrachten, sondern haben außerhalb der Box und der Normen gedacht und haben angefangen, nicht nur diese Texte auf der Bühne zu bringen, sondern auch diese Texte zu spielen, Schau irgendwie so darzustellen, Bewegungen zu machen, vieles drumherum zu bauen. Und haben uns dann gedacht, können wir vielleicht auch in diesem Haus irgendwas machen? Und haben dann tatsächlich überlegt, es gibt doch sowas wie Impro, das war tatsächlich seine Idee, hat dann mit mir zusammen dementsprechend da einfach einen Abend organisiert, in dem wir Spiele gespielt haben. Wir haben die zuerst gegoogelt, wir haben zuerst einfach nur geguckt, was gibt es denn an Spielen, die man spielen kann, und haben dann gemerkt, dass es nichts gab. Zu dem Zeitpunkt gab es einfach fast nichts im Netz, was irgendwie an Impro erinnerte oder so. Es gab nur die pädagogischen Spielübungen aus der Schule, die man kennt, die aber auf rein Lehrinteresse für das Generelle, für die Pädagogik sozusagen orientiert waren und gar nicht auf das Schauspiel. Die Schauspiel war immer in dem Schulkörper zu dem Zeitpunkt, also zumindest bei den Informationen, auf die wir Zugriff hatten, spielen, um warm zu werden oder um Bezug zu den Schülern aufzubauen, und der Rest reiner Schauspielunterricht, klassischer. Und wir haben einfach gespielt und wussten nicht, was wir taten, und haben dann irgendwann gemerkt, wir haben irgendwie einen Anspruch, dass wir besser werden. Wie werden wir besser? Und haben angefangen, meine alten Unterlagen aus dem Schauspielbereich aufzuarbeiten und dementsprechend Konzepte zu entwickeln und zu basteln. Und das tun wir heute noch und werden immer besser. Und haben dementsprechend ein Improvisationstheater aufgebaut und Improvisationsregeln im Prinzip aufgebaut und eine komplette Struktur, wie man nicht durch Zufall, durch ein komisches Leben, sondern durch ein gezieltes Training und durch eine Ausbildung im Endeffekt Schauspieler wird, guter Schauspieler. Und es bedeutet eben, dass man richtig gut improvisieren kann. Ein richtig guter Schauspieler kann das. Und das will gelernt sein, weil es gibt viele verschiedene Elemente des Zusammenspiels. Nicht nur der Einzelperson, sondern auf der Bühne muss man sich bewegen. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe dadurch, durch diesen Vorgang, durch das Lernen von Improvisation tatsächlich, gelernt, dass ich alles sein darf, dass ich alles sein kann, was ich will. Ich kann mich entfalten, wie ich möchte. Und das habe ich zunächst nur auf dieser Bühne mich langsam getraut. Irgendwann habe ich das in meiner Leitungsfunktion in den Pausen gemacht. Irgendwann habe ich das in den Vor- und Nachbereitungen der Auftritte gemacht, habe ich mich voll ausgelebt, 100%. Irgendwann habe ich das dann in Freundschaftabend meinen Wahnsinn ausgelebt und meine Sonderheiten und meine Art, wie ich nun mal ticke. Was in mir ist, was ich aber nicht rauslassen kann, weil die Gesellschaft Normen und Kästensysteme für uns baut. Und dementsprechend habe ich ein Konstrukt aufgebaut, könnte man meinen, für mich selbst, mich auszuleben, ich wirklich selbst zu sein, ohne die negativen Eigenschaften, die vielleicht an mir dranhängen. Und selbst wenn die dabei sind, dann gehörten die eben dazu und sind kanalisiert und sind in irgendeiner Form in Ordnung. Und ich habe es geschafft, und das haben auch alle anderen, die bis jetzt bei uns im Kurs sind, ich bin da nichts Besonderes, ich schildere nur an mir, weil ich es am detailreichsten schildern kann. Alle anderen in unserem Kurs auch, und auch mein bester Freund, haben es geschafft, nach und nach immer mehr sie selbst zu sein. Das führt in meinem Fall dazu, dass ich mittlerweile auf jede Bühne freiwillig gehe, ohne zu wissen, was passiert, und auch einfach Freestyle rappe oder irgendwie Freestyle Musik mache oder so, oder mich zum Affen mache vor 200 Menschen, die ich nicht kenne, ohne zu wissen, was das wird, ohne Pointen zu wissen oder ähnliches, einfach nur so. Ich kann jeden anrufen, den ich will, um mal die Analogie zum Anfang aufzubauen. Am Anfang konnte ich mit niemandem reden, und das ging hoch bis in mein Erwachsenenalter und nicht irgendwie nur in der Kindheit. Und dabei hat mir so eine Struktur und vor allen Dingen die Möglichkeit, sich auszuleben, sehr geholfen. Aber was hat das eigentlich mit diesem Impro genau auf sich, und was steckt dahinter, und worüber rede ich eigentlich? Ich werde das Ganze ein bisschen pragmatischer machen, nachdem wir quasi einen kleinen Song uns angehört haben. Und dann geht es auch schon direkt weiter, und wir reden im nächsten Blog da detailliert drüber. Jetzt möchte ich aber einen ganz neuen Song spielen vom neuen Casper-Album, wo ich einfach gedacht habe, Casper, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den. Dann hat er sich einen Feature-Partner gesucht, nämlich A zum J, und dachte mir, ja, der ist einigermaßen okay, aber es geht halt. Aber da war noch eine Band drauf, und die feiere ich seit 3 Jahren oder so, und die haben keinen Bezug mit Deutschland oder mit deutscher Musik. Und wie hat er die bekommen? Ich weiß es nicht. Die sind im Mainstream angekommen, und zack, hat Casper sie mit reingeholt. Portugal the Man. Auch nur sehr ein bisschen, nur so ein bisschen in dem Song drin, aber ich finde den Song einerseits ganz gut, aber die Aussage ist noch viel besser. Der Song heißt Lass sie gehen und ist halt von Casper, der neuen Scheibe. Bis gleich.
Ich lasse Rapper labern nur Müll, als ob die Deppen jemand anbaggern würden. Wie sie verblendet, plus alt und verwirrt, in Sendungen ständig die Fassung verliert. Ey, will mit euch nichts zu tun haben, hab Freunde genug, läuft so ganz gut. Such keine neuen Leute mehr, der Kreis ist von heute an zu. Mein Erfolg verfolgt mich, merk es häufig deutlich, wenn ich denn mal unter Leute geh. Bitte keine Fotos heute nicht, die schreien mich an, wenn ich draußen bin. Fühl mich gejagt wie von Tausenden, klingel nachts, wenn ich zu Hause bin. Werde verdammt nochmal wahnsinnig. Den Abgang und lasse die stehen.
Ich lieb die Stimmung kurz bevor hier alles hochgeht.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Abschnitt in der Sendung Piraten der Lehre. Mein Name ist immer noch Lenny Willowood. Ihr könnt immer noch an dieser Sendung teilnehmen, wisst ihr aber längst. Heute geht's um Impro. Ich habe ein bisschen erzählt, was Impro mit mir gemacht hat und habe gleich so einen Harteinstieg gemacht. Und normalerweise mache ich es ja eher leichter, aber ich dachte, Full Mode. Das fühlte sich richtig an und ich dachte, wenn es um Impro geht, tue ich das, was sich richtig anfühlt und nicht, was ich denke, was vielleicht richtig ist. Sondern da geht dann rein das Bauchgefühl nach vorne. Ich glaube auch Heidi Klum ist so dünn und so hässlich, weil sie kein Bauchgefühl hat. Dafür braucht man nämlich Bauch. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich musste das unbedingt mal gerade sagen. So, Impro ist das Thema. Und jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische, wie ich immer so gerne eigentlich sage, aber ich komme nicht mehr dazu, nicht wahr? Wenn ich mich die ganze Zeit hier in diesem komischen Berlin aufhalte und dann dementsprechend nicht mehr so richtig schnacken kann. Aber, nicht. Deukos, was wirklich. Genau, ich sollte wieder Hochdeutsch reden. Auch wenn die Wurzeln natürlich immer wieder durchkommen. Wir versuchen, Impro zu vermitteln in unserem Workshop und für alle in Berlin sehr empfehlenswert, kostet nichts. Aber das war kurz Werbung. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, erstmal rauszufinden, was gibt es für Regeln und haben erstmal geguckt, ah ja, es gibt ja sowas wie eine Dramaturgie. Und in einem klassischen Theaterstück oder in einem Film, in vielen Filmen, die sich halt in einer klassischen Dramaturgie orientieren, oder in guten Geschichten gibt es immer einen Verlauf, einen roten Faden, der gleich bleibt. Es gibt den Anfangscharakter, der Typ Luke Skywalker zum Beispiel oder so. Luke Skywalker ist ein junger Typ, der irgendwie auf Tatooine, einem Sandplaneten lebt und der hockt da so und lebt sein Leben und alles ist cool. Er hat eine Tante, er hat einen Onkel, die ihn großgezogen haben, er weiß nicht, wer sein Papa ist, er steht zu der Regierung relativ kritisch, aber hat nicht so richtig viel dagegen. Das nennt sich das Imperium. Und dementsprechend versucht er dann später, in dem Verlauf des Films, des ersten Star Wars Films, eine einen Konflikt, einen Berg zu überflügen, nämlich indem er versucht, dieses Imperium aufzuhalten. Dieses Imperium will nämlich alles, was irgendwie wichtig ist, zerstören in der Welt des Luke Skywalker. Und die Lösung ist, dass er das dann schafft, zumindest eine Station, eine Kampfstation. Dementsprechend haben wir einmal einen Aufbaubereich, einen etablierten Bereich, wir haben einen Konflikt oder einen Höhepunkt und dann haben wir eine Lösung. Und nach dem Schema funktionieren eigentlich viele Filme, Bücher, Geschichten, Dramaturgien. Die Unterteilung ist aber insofern immer unterschiedlich, weil es ja Komödien und es gibt Tragödien. Und in der Tragödie sieht es zum Beispiel nach dem Konflikt immer so aus, als würde alles noch klappen. Also es gibt einen Lösungsplan, der wird verfolgt, aber im letzten Moment klappt es nicht. Romeo und Julia zum Beispiel. Das sieht so aus, die haben sich was überlegt, so, wir nehmen dieses Gift und alles ist cool. Aber am Ende passiert dann doch nicht alles so, wie sie sich geplant haben. Das bedeutet, am Ende kommt eine unerwartete Lösung ins Negative, sozusagen. Selbst wenn die Lösung schon nicht fröhlich ist. Immer in den Verhältnismäßigkeiten denken. Und bei einer Komödie sieht es halt immer so aus, wir nennen uns jetzt mal irgendeinen Ben Stiller-Film. Das Problem ist riesengroß und er weiß nicht, wie er das schaffen soll, noch irgendwie $50,000 zu verdienen und damit seine Omi was irgendwie aus dem Altenheim rauszukaufen. Wie soll das gehen? Er ist pleite und er ist doof und er schafft es einfach nicht. So, und die unverhoffte, die Lösung wäre dann eine unverhoffte Verquerung in tatsächlich, es klappt doch noch, obwohl alles danach aussah, dass es nicht geklappt hat, klappt es doch noch und die Adler kommen und die Adler bringen die Oma aus dem Heim und fliegen sie aus Mordor nach Mittelerde zu den grauen Anfurten, wo ein Borg-Kubus ein neues Haus für sie darstellt. Verdammt. Ja, sowas in der Art zumindest. Also, ich habe gerade ein bisschen Genre vermischt, glaube ich. Quasi, dass eine Lösung, die zum Positiven führt. Und was man sich für sein eigenes Leben auf jeden Fall im Gespräch mit anderen, und da kommen wieder die coolen Kniffe von Impro, die dann im echten Leben, Real-Life-Hacks sozusagen, mit reinkommen. Raum zu geben, sage ich immer wieder bei den Workshops und falls das mal jemand aus einem Workshop hört, wird er gerade kotzen, weil ich das einfach, wenn ihr also quasi jemanden neben euch sitzen hört, der einen Podcast hört und dann auf einmal in die U-Bahn kotzt, dann nickt ihm einmal nett zu, macht das jetzt mal eben, wenn jemand irgendwie um euch rum gekotzt hat, nickt ihm einmal verschwörerisch zu, getan, sehr gut, zieht den Hut, wenn ihr ihn habt oder eine Perücke, winkt ihm einmal, gebt ihm einen Kuss mit der Hand und dann ignoriert ihr ihn. Gemacht? Sehr gut. Alles klar? Weiter geht's. Okay. Also, wir geben Räume. Das bedeutet, bei Impro und beim Schauspiel, man muss, wenn man nicht weiß, was passiert, dem Gegenüber die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren. Beide haben Ideen und damit man eine Chance hat, dass die eigene auch Gehör findet, muss man dementsprechend oftmals auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen und abwarten. Wie oft wartet ihr in eurem Leben ab? Nichts tun ist in unserer Gesellschaft sehr verpönt. Nicht offenkundig, aber unterschwellig. Wenn ich nichts zu tun habe, gucke ich auf mein Handy. Wenn ich dann nichts zu tun habe, öffne ich eine App. Oder checke meine Nachrichten, checke meine Kontakte, gucke, wer online ist und schreibe den eventuell an oder gucke, was er gerade macht. Und wenn das nicht geht, gucke ich irgendwelche Videos oder renne mindestens mit Musik durch die Welt, damit ich nicht nichts tue, damit ich nicht beobachte. Ich empfehle euch mal, wenn ihr in einer Stadt seid, zum Beispiel wie ich in Berlin, setzt euch an eine Hauptstraße und guckt Menschen an. Wartet ab, nehmt das Ganze wie ein Zoo, guckt einfach nur Menschen an. Setzt euch irgendwo hin und guckt zu, was passiert. Ihr werdet überrascht sein, wie viel euch vorher entgangen ist, mit was für einem Tunnelblick ihr durch die Welt lauft. Wenn man nämlich stehen bleibt und einfach mal die Kopfhörer absetzt, sieht man auf einmal Dinge, die man gedacht hätte, die man hätte sehen müssen, mit Kopfhörern auf zum Beispiel. Aber die hat man nicht gesehen, weil wir kontextuiert wahrnehmen. Das bedeutet, ich baue Verbindungen auf. Und wenn ich mehr wahrnehme, habe ich mehr Open Ends sozusagen, mehr offene Verbindungen, die ich in Verhältnisse setzen muss. Ich muss wissen, wenn ich was höre auf der Straße, wo kommt es her, zu wem gehört es und wie stehe ich dazu? Und das passiert aber nicht, wenn ich das nicht höre. Wenn ich mir was selber aufsetze, was ich schon kenne oder erwarte zumindest, nehme ich mir eine komplette Möglichkeit, alles um mich herum überhaupt wahrzunehmen. Das klingt wie eine Binsenweisheit, aber das unterbindet eben auch mein Sichtfeld, wenn ich was höre. Das ist eng miteinander verbunden bei uns. Und genauso ist es, wenn man Raum gibt. Wenn ich einfach mal schaue in meiner Umgebung, was machen andere? Wenn ihr in einer Diskussion seid und ihr redet gegeneinander an und ihr wollt euer Gegenüber, ihr wollt mal ein bisschen die Situation verbessern für dich selbst, der du gerade zuhörst oder so, oder auch für mich, wer dir vielleicht gegenübersteht, dann halt einfach mal einen Moment inne und warte ab, was das Gegenüber macht. Tu einfach mal nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Nicht aufs Handy gucken, nicht auf die Uhr gucken, nicht an dem Typen vorbeigucken, sondern einfach nichts tun. Gar nichts. Bei Impro kommen viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel, dass man annimmt. Das bedeutet, ich nehme jeden Impuls an. Das hat zu absurdesten Szenen gespielt, bei denen ich versucht habe, meinen Schülern beizubringen, was das heißt in letzter Konsequenz. Zum Beispiel eine Dame, die immer wieder, wenn es still wurde, angefangen hat, die heißt Jessie, Sachen reinzuschmeißen, sozusagen. Vorwürfe primär. Und annehmen heißt, diese ganzen Vorwürfe ernst nehmen. Und damit habe ich im Endeffekt die Situation völlig lächerlich werden lassen. Aber das war halt, das waren halt Impulse. Und im echten Leben ist es auch so. Wenn jemand dem anderen nur Vorwürfe an den Kopf schmeißt, setzt die mal sofort um. Oder versucht, alles in eurem Entgänglichen das sofort umzusetzen. Alles, jedes, jede Situation, egal was, alles umsetzen. Entweder die Person hat recht und ihr könnt das tatsächlich alles umsetzen, dann ist das Problem gelöst. Oder es ist unmöglich und die Lächerlichkeit des Ganzen fällt der Person spätestens dann auf. So deeskaliert man. Das sind Mittel, mit denen man quasi wie ein Real-Life-Hack, mit denen man sein eigenes Leben maßgeblich verbessern kann. So, das wäre mir vorher nie in den Sinn gekommen. Ich hätte vorher auf jeden Fall Sachen versucht, runter zu verhandeln. Ich hätte nicht mich dagegen gestellt oder so, sondern ich hätte immer versucht, das Thema zu wechseln oder wegzuverhandeln, sozusagen. Aber das geht. Das geht tatsächlich. So, wir nehmen an, wir geben Raum, wir lassen uns auf Situationen ein, in ihrer vollen Umfänglichkeit. Bei Impro habe ich gelernt, dass es nicht nur bedeuten kann, dass man vieles um sich rum gibt, sondern dass man auch einzelne Sachen groß macht. Also zum Beispiel, ich habe einen Gehstock, ich habe eine Axt, ich habe einen Fußball, während ich auf der Szene bin. So. Und weil ich nicht weiß, was jetzt kommt, baue ich noch einen Presslufthammer ein. Dabei könnte ich eine Szene rund um einen Hammer aufbauen, um einen kleinen Hammer, der alleine versucht, zu seinem Bauherrn zurückzufinden. Und der Hammer wird auf einmal das bestimmende Thema, der bestimmende Gegenstand, das bestimmende Element in dem Ganzen. Weil ich diesen Hammer immer wichtiger mache, immer größer, immer detaillierter. Wir wissen, wie viele Kerben in dem Holz sind. Wir wissen, dass da eine Gravur drin ist. Wir wissen, dass unten ein kleines Loch drin ist. Wir wissen, dass die Metallseite oben, die ihr euch sicherlich schon vorgestellt habt, bei diesem recht kleinen Hammer schon ein bisschen wackelt, weil das Holz da drin schon gearbeitet hat. Dass dieses Metall draußen ist ein bisschen schon angerostet, aber es ist in Blau und die Holzfarbe ist ein heller Ton, der schon ein bisschen Abnutzungserscheinungen hat und ein paar Flecken. Jetzt könnt ihr euch spätestens vorstellen, wie dieser Hammer aussieht. Das wäre nicht so, wenn ich einen Hammer, eine Axt, eine Kettensäge reingeschmissen hätte, hätte ich euch irgendetwas davon ein bisschen eingeprägt, alles andere nicht. Und genauso ist es auch in Gesprächen mit anderen Menschen. Wenn ich mich für etwas interessiere, dann interessiere ich mich für eine Sache und das ganz detailliert. Wenn ich also zum Beispiel mit jemandem rede und er sagt mir, ich bin Student der Biologie, dann möchte ich alles über die Biologie wissen. Und das nicht, weil das zu dieser Strategie gehört oder so, sondern ich bin wirklich neugierig, das kommt halt dazu. Aber weil ich das wirklich wissen will, ich frage alles dazu aus und versuche wirklich jedes Detail zu dieser Information rauszufinden, weil mich das reizt, weil ich natürlich herausfinden will, warum macht diese Person das? Und warum bleibt sie dabei und verändert sie das und macht das aus der Person einen anderen Menschen? Macht es die Person glücklich? Was macht die Person daran glücklich? Und schon hat man ein langes, tolles Gespräch und lernt eine Menge wirklich über das Gegenüber irgendwie so an Informationen und aber auch über das Wesen des Menschen. Und es ist schön. Die Verständigung zwischen Menschen ist toll. Das ist was ganz, ganz Tolles. Das habe ich erst später verstanden. Ich dachte, irgendwo mein Mikrokosmos ist das Größte auf der ganzen Welt und alles andere ist so Schall und Rauch. Aber das stimmt gar nicht. Ich bin eigentlich nur eine Kunstinstallation in meinem eigenen Leben. Und alles um mich rum ist die Realität. Und das macht vieles, vieles schöner. Vieles schöner macht auch der Gedanke, dass einer meiner Lieblingsmusiker einen neuen Song gemacht hat. Ich habe ihn selber nur einmal kurz reinhören können, weil ich noch nicht die Zeit dazu hatte. Deswegen missbrauche ich einfach mal die Zeit, die wir hier haben, um da reinzuhören. Einfach nur, weil ich diesen Künstler liebe, aber auch aus meiner Geschichte, aber auch, weil er toll ist. Weil er viele tolle Songs gemacht hat, weil er eine ganze Generation geprägt hat. Zumindest meine und die Menschen um mich rum. Hier kommt Samy Deluxe mit Alleine in der Überzahl. Bis gleich.
Ich bin allein schon in der Überzahl. Ah. Yo, ich kann nur selten abschalten. Ich hab Falten mehr vom Stirnrunzeln als Flachfalten. Will hoch hinaus Dachbalken. Wer will mich davon abhalten? Pack mehr Bars aus als Packalben. Fickt eure Reimschemen. Ihr solltet euch für euren Reim schämen. Leute kennen meinen Namen seit Mongo-Clique 13. I'm's Bush Entertainment aus dem Basement. Heute nennen sie mich ein Take Sam. How are you, great man? Kein Meet and Greet und kein Shake Hands. So fly, sie wollen mir die Flügel stutzen. Wenn ich sage, ich push Rapper, mein ich nicht, ich unterstütze sie. Ich will die Wichser von der Bühne schubsen. Ich bin allein schon in der Überzahl. Diese Rapper wollen meinen Spot, sag ihn ihm nochmal. Ich bin allein schon in der Überzahl. Heb die Hände hoch, dies ein Überfall. Bin in meiner Zone wie ein Ossi vor der Wende. Wenn ich erstmal beginne, ist ihr Ende im Gelände. Auch wenn der Sender das nicht sendet, mein Katalog spricht Bände, das Scheinwerferlicht blendet. Yeah, ich komm voran, weil ich mitdenke. Ich hör deutsche Rap und ich krieg Krämpfe. Schnitt Ende. Keine Freunde und fick Fremde. Simple Cook, das ist der Gewinner-Look. Immer Druck, sing den Hook. Ich bin allein schon in der Überzahl. Diese Rapper vor mein Spot, sag ich ihm nochmal. Ich bin allein schon in der Überzahl. Heb die Hände hoch, dies ein Überfall. Im Mischling, scheiß mit Flow wieder in es. Ich ess mit Megalo zusammen, paar Ambrosia Schrifttipps. Rapper wie du, wollen nicht ins Studio. Du bist ein Rapper, der happy ist, wenn er einen Coke-Stealer findet. Ich bin der Großartigste, total spitze. Gib mir Fuffi, wenn du willst, dass ich meinen Namen auf das Poster kritzel. Glaub mal nicht, dass ich mit Haus nach Gigs chill. Ich geh heim zu meiner Frau und sag, los, mach Schnitzel. Yeah, da muss ich selbst drüber lachen. Ich will die Welt überraschen und plan Benefits-Konzert für mehr Geld für die Taschen. Meine Hosen von japanischen Designern, diese Rapper wollen gar nicht mit mir sein, verneimern. Ich seh in die Panik und die Leider, denn sie wissen zu, nur rasiere ich alles im Alleingang. Yeah. Sie nennen mich die Multitasking, tut der Beats, macht Bass, bringt mies nach Crash, Ding. Ich bin allein schon in der Überzahl, diese Rapper vor mein Spot, sag ich ihm nochmal. Ich bin allein schon in der Überzahl, heb die Hände hoch, dies ein Überfall. Kunstwerkstatt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Abschnitt von, ihr wisst schon, wo ihr seid, oder? Okay, alles klar. Hab ich mir schon gedacht. Ach, ich liebe diese Stimme. Eigentlich versuche ich immer möglichst erhaben und so anspruchsvoll, wie ich selber nur kann, sozusagen in der Situation zu sein, um möglichst viel zu vermitteln und möglichst viel zu lernen. Aber wenn es um Impro geht, dann gebe ich mir doch mal selber den Raum, wie wir gelernt haben, um möglichst viel abzuspocken. Eine richtige Mango zu sein und dementsprechend viel Spaß zu haben. Das war Sammy Deluxe. Ist ein cooler Song. Ist ganz cool. Ich glaube, er gefällt nicht vielen, die das jetzt gehört haben. Aber das ist auch okay. Ich mag den Song. Das Wichtigste in unserer Gesellschaft, leider, weil sie noch so archaisch ist in ihrem Verhalten, der Mensch entwickelt ja immer alles um sich rum weiter und sich selber nicht, sind immer die Verhältnismäßigkeiten. Der Mensch versucht immer, alles in einen Vergleich zu setzen. Das ist wie, weil er nicht absolut wahrnehmen kann. Ich kann nicht 100 Gramm definieren mit einem Gewicht, was dann auf meiner Hand liegt, sondern ich vergleiche diese 100 Gramm mit 50 Gramm und mit 200 Gramm. Und so ist es mit Hören, Sehen, Fühlen, Denken. Wir vergleichen. Wir vergleichen, um eine Wertigkeit irgendwie oder eine Nichtwertigkeit herzustellen. Und das ist relativ simpel in seinen Grundprinzipien, aber wird irgendwo richtig komplex in seiner Durchführung. Und das führt nämlich dazu, dass wir Menschen, doof wie wir sind, auch diese Verhältnismäßigkeiten zwischen der Wertigkeit von Menschen aufbauen. Das ist so, dem kann man sich gar nicht entziehen. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir Menschen sowas wie Stati aufbauen, also einen Status. Es gibt immer wieder neue Konstellationen, das bedeutet, ich gehe zu irgendjemandem und sehe mich entweder über oder unter dem, unterbewusst oder auch bewusst. So, und verhalte mich dementsprechend. Und wenn ich dann jemand anderen treffe, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu dem, weil ich den ganz anderen Vergleich immer wieder zu mir selbst aufbaue. Optimalerweise. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass ich mich deutlich drüber sehe. Das bedeutet, ich bin über der Person, dass ich gestehe mir dementsprechend mehr Sprachanteil ein. Vielleicht sogar so viel, dass ich dem ins Wort falle. Dass ich ihn vielleicht wenig beachte, weil ich ja wichtiger bin. Und baue sozusagen ein Kokon der Arroganz, könnte man das nennen. Es muss aber nicht arrogant sein, es kann auch tatsächlich authentisch das Verhältnis sein. Nämlich sind wir da wie in einer Wippe. Wenn der eine runtergeht, geht der andere automatisch hoch irgendwann. Oder man hat einen Konflikt, man reibt sich aneinander, weil man sich um die Hoheit der Höhe oder der Tiefe bekämpft. Zum Beispiel, wenn zwei klassische archaische Chefs, wie man sie kennt, aufeinandertreffen bei einem Firmentreffen, dann werden die ein Streitgespräch relativ schnell haben. Oder die einigen sich darauf, dass einer der beiden der Dominante ist und der andere eher der Passive. So. Das bedeutet, und wenn sie das nicht tun, gibt es einen Streit darüber. Es ist wie ein Kampf unter Löwen. Es gibt immer das Alpha-Tier. Das, was quasi die Ansprechperson für Verteidigungsfälle ist. Und was das meiste, dem meisten Stück vom Reh abkriegt. Vom Reh, von der Gazelle. Wie komme ich jetzt auf Reh? Egal. Oh je, Mini. Und dementsprechend bauen wir diese Verhältnismäßigkeiten auf. Und gucken, viele denken, sie müssten sich immer profilieren, weil Dominanz automatisch Stärke ist. Aber Dezenz ist dementsprechend eine Form der Smartheit, der Höflichkeit und des Charmes für viele. Deswegen ist es immer ein Schritt zwischen den Stati. Wie schätze ich das Gegenüber ein? Versuche ich möglichst dominant aufzutreten, weil mein Gegenüber eine einfache Person ist? Versuche ich möglichst dominant generell aufzutreten, weil ich zum Beispiel profiltechnisch da eine Notwendigkeit sehe, weil ich einen Minderwertigkeitskomplex habe? Gibt viele Gründe, gibt ganz viele. Aber wie baue ich das tatsächlich ein? Ich spiele zum Beispiel in meinem echten Leben und nicht auf der Bühne. Ist beides echt, ne? Ist beides meine Realität und beides gleichermaßen die Realität. Aber in meinem Alltagsleben spiele ich da manchmal mit, indem ich total dominant im Gespräch auftrete und gucke, wie das Gegenüber reagiert. Und wenn ich merke, oh, ich habe die Person vielleicht damit verschreckt oder ähnliches, dann gehe ich langsam aber stetig runter, bis die Person auf einem Sockel steht. Ist nicht ganz fair einer individuellen Persönlichkeit gegenüber, aber was fair ist und was ich jedem empfehle, und das ist dann wieder der Lifehack sozusagen durch Impro, geht mal 10-20% unter eure natürliche Haltung. Seid mal 10-20% mindestens demütiger, als ihr es normalerweise wärt. Das hilft schon viel. Das hilft unglaublich viel. Dadurch, wenn ihr das auf einmal macht und ihr habt zum Beispiel ein Gruppenmeeting auf der Arbeit mit einer Gruppe von IT-Lern, die alle total schüchtern sind und du bist irgendwie im Bereich, weiß ich nicht, irgendwie im Vertrieb oder so und musst dich mit den IT-Lern rumschlagen, weil irgendwas bei deinem Produkt nicht klappt oder so, dann sind die natürlich, wenn es um IT geht, alle im Hochstatus, weil sie denken, ich bin hier der König, was will denn der Vertriebler? Aber wenn ihr über den Vertrieb redet, zum Beispiel, und mit dieser Gruppe, dann sind die alle ganz klein. So, das, also natürlich gibt es Individualisten, niemand ist wie der andere, aber dieses Stereotyp trifft schon öfter zu. So, und in der Situation, gebt einfach mal den Raum und macht euch mal ein bisschen kleiner zu eurem eigenen Thema und achtet mal drauf, was das mit denen macht. Ist lustig. Viel mehr möchte ich da aber auch gar nicht zu sagen. Was ist die Konklusio von dem Ganzen? Improvisation heißt sein. Anders als das Schauspiel, wo ich eine Rolle bin und dann versuche, meinen Charakter da ein bisschen durchscheinen zu lassen, aber dennoch versuche auch nicht nur ein Rollenbild einzunehmen, sondern auch die Person dann quasi einzunehmen, die das vermutlich sein könnte. Und guckt, ob das, man das abgleichen kann mit seiner Persönlichkeit. Impro ist aber echt. Impro bedeutet, ich bin in dem Moment das. Und wenn man echt sein will in einer Gesellschaft wie dieser, die nun mal sehr krank ist und sehr viele Probleme hat und sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringt, dann geht das, indem man sich kleine Tricks einbaut, indem man Impro macht. Indem man ein Spiel spielt, was einen dazu zwingt, echt zu sein. Das ist lustig, das macht Spaß und das empfehle ich jedem. Deswegen probiert mal Impro aus, geht mal in eine Impro-Gruppe in eurer Stadt oder so und nicht nur, und wenn die nur so Show-Scheiß machen, dann sucht euch eine andere. Und wenn es keine gibt, dann trefft euch einfach mal mit Leuten und spielt einfach mal Impro. Gibt coole Spiele. Gibt richtig coole Spiele im Netz. Findet man easy peasy. Fühlt euch dazu angeregt, einfach mal so drauf loszuspielen. Wenn ihr in Berlin seid, wir sind eine freie, offene Gruppe, die nichts kostet. Kommt vorbei, gönnt euch. Wir haben zwar immer eine Menge Besucher, aber wir haben nach oben hin auch Platz, also ist alles gut. die durchschnittlichen 20, 30 Leute, die wir haben, das können auch 50 werden, das ist auch okay. Das kriegen wir schon irgendwie gemanagt. Wir haben genügend Leute, die gut antrainieren können. Das geht schon. Aber ich will hier nicht zu viel Werbung machen, sondern ich will lieber noch mal ein bisschen Musik machen und dann verabschiede ich mich heute von dieser etwas kürzeren Folge, aber sehr coolen Folge, fand ich, weil ich mir improvisiert habe. Lasst euch nicht beirren, macht immer weiter und deswegen gibt es jetzt eine One-Take-Aufnahme, die quasi Freestyle und quasi Impro ist. Sagt er selber, aber nur quasi. Chef Cat mit Never Ever Stop. Ich war Lenny, das war Piraten der Leere. Danke an Micha für diesen Spot auf seiner Radio, auf seinem Radiosender Radio 10555. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bleibt steif. Oder so. Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Das macht die Message kaputt. Bleibt fröhlich. Ciao, ciao.
Ich bin der Freestyle King. Hab einen Text geschrieben, der so wie ein Freestyle klingt. Die Welt ist groß, wie mein in deinem Mund, so als ob man Medizin einnimmt. Ich hab mit 13 angefangen, Texte zu schreiben. Seitdem heißt es nur noch rauchen, trinken, essen, rappen und scheißen. Meine Eltern wollten immer, dass ich was Richtiges lerne. Ich tat es und nick nur noch mehr zu kicken. Es 1000 Instrumenten loops und 19 Jahre später. Jeder guckt mich an, als wäre ich ein 60 Jahre alter Skater. Immer auf jedes Session ein bisschen rappen und singen. Dresche ein paar Phrasen, die wie Messages klingen. So viele Menschen um mich rum, so viele Auftritte. Guck mir Videos an, wie ich von der Crowd rappe. Hör mir alte Songs an, um was ich so behauptete. Ich glaub, das Motto lautete: Guck mich an, ich hab's geschafft. Fotografier mich ruhig ab. Ich komm und rocke deine Stadt. Keiner kann, was ich hier mach. Ich bin der Chef. Erster Mikrofoncheck im Homestudio. Windows 98, cool Edit Pro. Fruity Loops und Reason in mein Buch so viel geschrieben. Ich glaub, ich hab's geschafft, meine Jugend zu genießen. Ja, genau, im Nachhinein sieht immer alles besser aus. Willkommen im Nachhinein, mein Leben nicht mit Rap versaut. Im Gegenteil, stehe live auf der Bühne, jeder schreit meine Texte mit und weiß, was Identität da heißt. Jeder sagt, dass er der Beste ist. Ich bin der glücklichste Familie, das Allerwichtigste. War nie der Businessman, aber dope wie noch nie zuvor. Boah, tief in ein Ohr, das Publikum singt alle meine Lieder im Chor. Mit jedem Song sterbe ich und werde wiedergeboren. Nie wieder Zorn, Glück gefunden und nie wieder verloren. Manche posen immer noch böse vor ihrem Mietwagen. Ja, das Schlimme ist, dass auch alle Wack MCs sagen.